Lasst uns beten. Geist der Sehnsucht, du bist die Liebessehnsucht, die den Vater und den Sohn vereint. Erfülle uns mit der Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, die dich zu den Menschen treibt und den Menschen zu dir hinzieht. Gib uns den Hunger und den Durst nach der wahren Gerechtigkeit. Lass uns die Güter des Gottesreiches suchen und nicht den irdischen Besitz. Lass uns nach der Ausbreitung der Kirche und dem Verströmen der Liebe Christi verlangen. Lass uns das wünschen, was du uns geben willst, und am Ende die Vereinigung mit Gott im ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Dieses Wort des heiligen Pfarrers von Ars steht gewissermaßen als Motto über unseren Betrachtungen. Man könnte im Blick auf Jesus sagen, das Priestertum ist die Liebe des Vaters in Jesus. Denn Jesus ist auch so etwas wie die Verkörperung der Liebe des Vaters zu den Menschen, der uns in seinem Sohn alles gegeben hat. Und wir haben gestern betrachtet, dass alles priesterliche Wirken seinen Ursprung in Gott und seinen Ursprung in der Menschwerdung Christi hat. Sodass also mit Christus zum ersten Mal die Vollmacht Gottes in Menschengestalt unter uns Menschen erschienen ist. Wir haben das gehört, zum ersten Mal wurde mit Vollmacht die Vergebung der Sünden ausgesprochen. Und deshalb ist er in diese Welt gekommen. Das Wesen des Priestertums ist Mittlerschaft. Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen und den Menschen und Gott. Wir haben im Bild der Brücke gesprochen. Der Priester ist der Brückenbauer und Jesus ist auf beiden Ufern festgemacht. Sowohl ist er Gott mit aller göttlichen Vollmacht, uns Menschen von Schuld zu befreien, zugleich ist er ganz Mensch mit aller menschlichen Kompetenz, die Menschheit vor dem Vater als erlösungsbedürftige und heilungsbedürftige Menschheit zu vertreten. Und zwar in bleibender Weise. Tu es sacerdos in aeternum. Du bist Priester in Ewigkeit. Das bedeutet auch, dass Jesus sein Menschsein nicht einfach abgelegt hat, nachdem er seine irdische Mission erfüllt hat, sondern dieses Menschsein mit hineingenommen hat in die Verherrlichung des Himmels. Er ist als Gott und Mensch in den Himmel aufgefahren und hat die ganze Menschheit sozusagen mit sich gerissen. Er bleibt also der Priester in Ewigkeit und deshalb gibt es auch ein bleibendes priesterliches Wirken auf dieser Erde. Es ist der Kirche zu allen Zeiten wichtig gewesen, zu betonen, dass Jesus eben nicht nur ein begnadeter Mensch war. Das war auch Mose, das war auch David, das war auch Johannes der Täufer, sondern dass er wirklich Gott und Mensch war. Und damit kommt eine ganz neue Qualität des priesterlichen Wirkens in diese Welt hinein. Nicht einfach wunderbare Worte der Verheißung, sondern Worte der Erfüllung. In seiner Person ist er die Erfüllung der Verheißung und die Erfüllung auch der Sehnsucht der Menschen, mit Gott wieder ganz vereint zu werden in der Ursprungsharmonie, die einmal am Anfang der Schöpfung gestanden hat. Und deshalb kann die Kirche nicht genügend betonen, dass in Jesus wirklich die Gottheit unter uns Wohnung genommen hat. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns in leiblicher Gestalt. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 2 lesen wir die Worte, die heute am Fest des heiligen Hilarius von Poitiers
die Lesung sind.
Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörte nicht zu uns. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, das soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Und seine Verheißung an uns ist ewiges Leben. Und ein wenig weiter in demselben Brief: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist das Bekenntnis der Kirche. Und dieses Bekenntnis ist uralt und neu, unwandelbar. Die Kirche kann sich nicht in diesen Dingen, was die tiefen, fundamentalen Wahrheiten betrifft, sich gesellschaftlich wandeln, sodass die Wahrheit zu jeder Zeit neu, völlig neu, nicht nur in anderer Gestalt, sondern auch mit neuem Inhalt verkündet werden müsste. Nein, der Inhalt ist immer derselbe. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt. Deswegen ist auch das Glaubensbekenntnis, das in Nicäa formuliert wurde zur Zeit, als der heilige Hilarius von Poitiers, dessen Gedenktag wir heute feiern, gelebt hat, dieses Glaubensbekenntnis heute von derselben Gültigkeit wie damals. Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott. Jesus Christus, menschgewordener Sohn Gottes, das ist für uns etwas so Bedeutendes, das ist genau die Brücke, über die wir gehen können, die stabil bleibt, die niemals wankt. Vom heiligen Albert von dem großen Theologen des 13. Jahrhunderts, wird eine Legende berichtet, die genau das zum Ausdruck bringt. Es wird nämlich berichtet, dass ein Mönch, ein Mitbruder des heiligen Albert, er war ja Dominikaner, im Kirchenraum sich befindet, während Albert, der Bischof und Mönch, an den Altar schreitet zur Feier der heiligen Eucharistie. Und da sieht dieser an der Messe teilnehmende Mitbruder auf einmal in einer visionären Schau, wie dieser heiligmäßige Bischof und Theologe auf einmal von allen Seiten von giftigen Schlangen umzüngelt wird, die ihn töten möchten. Und wie Albert diese Brut des Bösen um sich herum sieht, ruft er hinein in dieses Schlangengewürm: Et verbum caro factum est. Und das Wort ist Fleisch geworden, und weg waren sie. Das heißt, dieses Geheimnis der Gottheit im Fleische, in Jesus Christus, ist das Geheimnis der Erlösung und der Befreiung von allen Mächten des Bösen. Deshalb ist er in die Welt gekommen, um uns von der Macht des Bösen zu befreien und die Werke des Teufels zu zerstören, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Das ist sein priesterlicher Dienst. Deswegen müssen wir Acht geben, wenn wir die Lehre über Christus in allen möglichen Varianten heute so verkündet hören, dass sie zwar sehr schön klingen, sehr angenehm und sehr bequem auch zu hören, aber nicht mehr die Gottheit und die Menschheit Christi im Mittelpunkt haben. Wenn Christus zum Beispiel verkündet wird als ein bloßes Vorbild, das uns vor Augen gestellt ist und menschlich vorgelebt hat, wie man sein Leben wunderbar und konsequent der Wahrheit widmen kann und sogar in derselben Konsequenz für die Wahrheit einstehen und sterben kann, ist das wunderbar. Aber das hat 400 Jahre vor Christus auch Sokrates getan. Er hat den Giftbecher genommen, weil er einstehen wollte für die Gerechtigkeit und die Wahrheit und weil er dieser Gerechtigkeit nicht untreu werden wollte. Dann wäre Jesus eben nur ein Vorbild gewesen. Der bekehrte Inder Sundar Singh, der Anfang des 20. Jahrhunderts verstorben ist, der früher ein Hindu war und dann zum Christentum bekehrt wurde, der tiefe Einblicke in diese christlichen Wahrheiten hatte, der hat einmal gesagt, Christus will uns nicht nur belehren, nicht nur Vorbild sein, er will in uns leben, will für uns eine Quelle des neuen Lebens sein. Das ist eine völlig andere Schau, eine ganz andere Wirklichkeit. Jesus ist also nicht für uns eine Idee oder eine Lehre, ein Vorbild, sondern er ist Wirklichkeit, die nicht nur einfach da ist, sondern sogar in uns lebt und uns verwandelt und die ganze Welt von innen her aufbricht, sozusagen. Sein priesterliches Wirken geht in der Kirche verleiblicht weiter. Oder eine andere Lehre, die man Christus anhängt, ist, dass er eine politische Botschaft oder eine soziologische Botschaft uns hinterlassen hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern und neue Strukturen einführen wollte zu seiner Zeit und auch für uns heute. Dazu sagt wiederum derselbe Inder Sundar Singh, ohne die Gottheit Christi hat das Christentum keine Botschaft mehr. Es ist dann nichts mehr als eine Sittenlehre wie der Buddhismus. Und viele machen wirklich aus dem Christentum eine Moral. Sie sagen zum Beispiel, wenn ich zum Taufgespräch komme, auf die Frage, warum möchten Sie Ihr Kind taufen lassen, dann sagen sie sehr oft, wir möchten, dass das Kind dieselben Werte übernimmt, die wir als christliche Werte leben, Anstand, Pünktlichkeit, Treue und was halt so zu einem guten, gelingenden menschlichen Leben dazugehört und was wir für unser Leben übernommen haben, das soll unser Kind eben auch als einen Kodex von Werten mit übernehmen. Das Christentum nur eine Art Wertefabrikation? Nun, von der Politik wird das oft von der Kirche verlangt. Wenn zum Beispiel wieder mal irgendwo der Amoklauf in einer Schule gewesen ist, was ja furchtbare Dinge sind, wenn Schüler Mitschüler erschießen und grausam umbringen, dann auf einmal ertönt der Ruf, wo sind die Werte? Kirche, zeig uns doch endlich mal, wie wir die Menschen anders machen können. Da kann man nur als Antwort geben, wenn ihr Gott nicht annehmen wollt und Christus nicht annehmen wollt, dann nützen auch keine Werte etwas. Denn nur Christus kann uns verwandeln. Die Werte sind nur irgendwie angehängte Dinge, die man so oder so sehen kann und jeweils diskutieren kann und die auch sich gesellschaftlich je nach Anschauung verändern oder nach Nützlichkeit. Aber Christus bleibt unverändert derselbe und er gibt dem Menschen eine unveränderliche Natur. Deswegen sagen wir, weil die Gebote Gottes der Natur Gottes und dem Wesen Gottes entsprechen, entsprechen sie auch der Natur des Menschen und sind deswegen unwandelbar und nicht etwa den gesellschaftlichen Veränderungen etwa unterlegen und ausgesetzt. Oder ein weiteres Christusbild, das vermittelt wird, Christus der Therapeut, Christus der Schamane. Christus ist gekommen, um zu heilen und zu therapieren. Das können Sie bei Drewermann alles bestens nachlesen. Der hat diesen Gedanken verfolgt und Jesus ist einer von vielen, die in verschiedenen Kulturen und Völkern und Religionsgemeinschaften tätig waren. Dazu wieder Sundar Singh, der bekehrte Inder. Wenn wir das innerste Wesen Christi, seine Gottheit verwerfen, so ist diese Art Christentum nicht besser als der Hinduismus. Ihr mögt das heißen, wie ihr wollt, Rationalismus, neue Theologie oder neue Religion, es hat keinen Wert. Es ist schlimmer als das Heidentum. Sie merken, was verloren geht, wenn uns Christus als Ganzes verloren geht, wenn wir aus ihm nur den begnadeten Menschen machen. Oder das ganze Christentum auflösen in eine Art von Psychologismus mit pädagogischen Anwendungen. Ja, das sagt Sundar Singh dazu. Wir können verstehen, was man von Christus sagt, wenn wir Bücher lesen. Aber ihn selbst können wir nur durch das Gebet kennenlernen. Das heißt, durch die ganz persönliche Begegnung. Er ist nicht eine Idee, er hat uns nicht etwas hinterlassen, eine Sache Jesu, der wir uns jetzt anschließen möchten, für die wir uns begeistern möchten. Für eine Sache würde ich mich nicht begeistern und für eine Sache sind Sie nicht ins Kloster gegangen. Sondern weil die Person Jesu Sie fasziniert hat. Und das ist eigentlich das Unglaubliche, dass in dieser Doppelnatur Jesu, Gott und Mensch zugleich, einerseits das Faszinierende uns vor Augen gestellt wird, ein Mensch, der eine Attraktivität hat, wie sie nie ein Mensch auf der Erde hatte. Sodass die Menschen in seinen Sog geraten. Immer wieder kann man das in den Evangelien lesen. Zugleich aber auch das Mysterium Tremendum, wie man sagt, das Geheimnis, das uns furchterregend die Nähe der gewaltigen Gottheit vor Augen führt, die die Macht hat, Himmel und Erde aus dem Nichts zu erschaffen. Mysterium Faszinosum, der Mensch, wie Jesus ihn darstellt in einer Vollkommenheit, wie wir uns das nur ersehnen können, und das Mysterium Tremendum, dass dieser große Gott in solch einer kleinen Menschgestalt zu uns kommt, ist für uns unfassbar. Ist zu allen Zeiten, seien wir doch ehrlich, ein Ärgernis für die Menschen gewesen, weil sie es im Grunde niemals recht annehmen wollten. Und doch hat man es in ganz einfache Worte fassen können, wie im Glaubensbekenntnis oder auch in die Worte der Mystiker. Gerhard Terstegen, der evangelische Mystiker des 18. Jahrhunderts, Sie kennen den Text natürlich alle, sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. In diesen Worten ist alles ausgesagt. Der Höchste, der sich so klein macht, so niedrig, er wird ein Kind. Ja, eucharistisch ein Stückchen Brot so klein wie eine Münze. Und doch der große Gott. Träget und hebet die Sünd. Priesterlicher Dienst. Er hat die Macht, Sünden hinwegzunehmen. Und was können wir dann nur tun? Weil wir es doch nie begreifen werden. Die Knie beugen, wie die Hirten vor der Krippe, und wie die Weisen aus dem Morgenland, und anbeten und schweigen. Noch einmal darf ich den Inder Sundar Singh zu Wort kommen lassen. Es gibt viele, die Christus nur aus der Theologie kennen oder unter einem geschichtlichen Gesichtspunkt, historisch. Sie haben keine Zeit, mit ihm umzugehen und sie kennen ihn nicht. Deshalb wagen sie es, seine Gottheit zu leugnen. Es ist ihnen unmöglich, die Gottheit Christi in Jesus zu sehen. Aber frage die, welche mit ihm leben, wer Jesus Christus ist. Der lebendige Christus hat ihr Leben in einer so wunderbaren Weise verwandelt, dass sie auf Erden schon im Himmel weilen. Schöner kann man es kaum ausdrücken. Deswegen pflege ich, wenn mich jemand nach der Existenz Gottes fragt oder nach der Gottheit Christi, pflege ich diesem Menschen nicht zu sagen,
Lies einmal in der Bibel.
Ich würde nicht einmal sagen, schau doch mal hier. Und ich öffne ihm den Tabernakel und zeige ihm die Hostie, die Konsekrierte. Das ist Jesus. Das hilft ihm nicht zum Glauben. Dann würde ich ihm lieber eine Biografie des heiligen Franz von Assisi zu lesen geben. So verwandelt er die Menschen. Und das ist unwiderleglich. Der Heilige ist das unwiderlegliche Argument der Anwesenheit Gottes unter uns Menschen. Und letztlich sollten wir dieses Argument sein. Der heilige Pfarrer von Ars, auf den wir noch einmal zu sprechen kommen werden, der hat einmal zu einer reliquiensüchtigen Dame, die sich mit einer Schere an ihn rangemacht hat, um von ihm irgendwie ein Haar abzuschnipseln oder ein Stück vom Gewand, gesagt, als er sich zu ihr rumdrehte, machen Sie mal selber Reliquien. Das heißt, sei selber heilig. Dann brauchst du von mir nicht die Haare abzuschneiden. Das ist das Argument, das wir haben. Deswegen diese Frage, die Jesus an den Menschen stellt. Für wen haltet ihr mich? Petrus hat sie beantwortet. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Sie merken den Unterschied, den ich mache. Jesus ist der historische Jesus, der Mensch. Christus ist Gott und Mensch, der Messias. Deswegen verkünden wir keine Jesuanik, sondern wir verkünden die Lehre von Christus. Und dann dürfen wir auch nicht von der Lehre mehr sprechen, sondern nur noch von dem lebendigen Christus selber. Denn das Wort will immer Fleisch werden, immer Fleisch werden, immer zu jeder Zeit. Noch einmal Sundar Singh, dem bekehrten Inder. Wenn man mich fragt, was hat dich zum Christen gemacht, so muss ich sagen, nicht die Bibel, sondern Christus selbst. Ich habe ihn erlebt und kenne ihn aus meiner persönlichen Erfahrung. Selbst wenn die Bibel verschwände, könnte niemand mir meinen Frieden rauben, weil Christus immer da ist. Christus kann mir nie genommen werden. Er lebt ja. Viele Christen bleiben, wie Maria Magdalena, beim offenen Grab stehen, doch den lebendigen Christus kennen sie nicht. Und glauben Sie mir, viele lesen die Bibel und schauen dabei nur in das leere Grab. Sie lesen die Bibel wie Literatur, tote Buchstaben, über die man diskutieren, exegetieren kann und alles Mögliche an Auslegungen versuchen kann, Philologie betreiben und alle möglichen interessanten Dinge, zeitgeschichtliche Erwägungen und so weiter. Aber dem lebendigen Christus begegnen sie nicht. Deswegen bleibt es eine tote Wissenschaft. Es ist der lebendige Christus, der das Christentum ausmacht. Ansonsten hätte das Christentum der Welt nichts zu geben. So schreibt Sundar Singh. Ja, wenn man das betrachtet, bedeutet das also, dass der priesterliche Dienst, den Christus dieser Welt geschenkt hat, seine bleibende Anwesenheit ist in der Welt. Und nicht einfach für 33 Jahre gedacht war oder für einen kurzen Moment seines Leidens, sondern seine bleibende Anwesenheit und Wirksamkeit in dieser Welt. Das schlüsselt uns so vieles auf einmal auf. Wenn wir eben gesagt haben, priesterlicher Dienst ist Mittlerdienst, also zwischen Gott und den Menschen und den Menschen und Gott, dann verwirklicht sich dieser priesterliche Dienst, der Mittlerdienst, im Opfer. Opfer, wie sie in den alten Religionen und Kulturen alle gebracht wurden, die in Christus sich erfüllt haben, und zwar in der Ganzhingabe seiner selbst. Und das Dramatische dabei ist eben nicht nur, dass ein Mensch sich an Gott hingegeben hat wie Christus, sondern dass Gott sich an die Menschen hingegeben hat. Weil in Jesus diese Doppelfunktion der Hingabe da ist, die zuerst die Initiative Gottes zu uns Menschen hin ist, das hat es in keiner Religion je gegeben. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier neiget. Und das schlüsselt uns weiterhin auf, dass dieser Opferdienst ja weitergeht in der Gestalt und im Schicksal der Kirche. Die Kirche ist dazu berufen, das Opfer Christi weiterzuführen. Nicht nur liturgisch, das wäre vereinfacht. Man sagen, wir besuchen jeden Tag die Messe und dann haben wir jeden Tag liturgisch den Opferdienst vollbracht und dann gehe ich wieder zum Tagewerk über. Nein, in den Leiden der Kirche und in den Leiden der einzelnen Glieder geht dieses Opfer weiter. Sie erinnern sich, dass man früher sagte, wenn jemand Zahnschmerzen hatte, die nicht wegzukriegen waren oder irgendein anderes Leiden, dann sagte man, dann opfere es halt auf. Und damit war man die Sache einigermaßen los. Aber das war kein billiger Trost. Das ist tiefste Theologie. Aufopfern heißt nämlich, das Opfer Jesu übernehmen, in sich zur Auswirkung kommen zu lassen. Denn er leidet weiter in seinen Gliedern und die Glieder sollen es zulassen, dass er weiter leiden kann in uns. Ich weiß, wie Protestanten darüber denken, wenn man sagt, ein Opfer bringen. Ja, wie, sagen sie dann? Hat nicht Jesus das vollgültige Opfer gebracht? Wir können doch zum Opfer Christi nichts mehr hinzufügen. Das wäre ja Blasphemie. Dann würden wir ja sozusagen Gott gegenüber sagen, er hätte nicht genügend für uns geleistet. Dazu ist zu sagen, es gibt nur das eine und einzige vollgültige Opfer Jesu Christi. Aber da die Kirche sein Leib ist, geht dieses Opfer am Leib der Kirche weiter. Deswegen hat der heilige Paulus im Kolosserbrief diesen für uns so rätselhaften Satz geprägt. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also in Bezug auf die Kirche. In dieser Zeitlichkeit. Das ist ein rätselhafter Satz und erklärt uns, dass das Leiden in dieser Welt einen Sinn hat von Christus her. Sonst könnten wir es nicht begreifen. Verstehen können wir das alles ohnehin nicht. Aber wir können es annehmen, so wie Jesus es angenommen hat. Und damit etwas mitwirken an der Erlösung der Welt. Weil der priesterliche Dienst weitergeht. Nicht nur liturgisch, sondern ganz existenziell im Leben jedes Einzelnen. Stellen Sie sich einmal vor, wenn wir es fertig bringen könnten, seelsorgerlich, die Kranken in den Krankenhäusern so zu betreuen, dass wir sie motivieren könnten, neben aller Sehnsucht nach Gesundheit und so weiter, die ja legitim ist, dass sie auch das Leiden, das sie nicht einfach von sich weisen können, in diese Weise hineingeben könnten in das Leiden Christi als ihre Hingabe, als die Form ihrer freiwilligen Darbringung, dann könnten aus den Krankenhäusern Kraftwerke des Segens für die Welt werden. Kraftwerke. Es geht ja weiter. Der priesterliche Dienst ist eben nicht nur das Opfer. Und Opfer gibt es jeden Tag genügend Möglichkeiten. Wir müssen sie nicht künstlich suchen, sondern dazu gehört auch das Gebet. Das Gebet immer im Sinne der Stellvertretung. Ich denke immer an dieses Wort von Adrienne von Speyer, die sagt, jedes Gebet muss katholisch sein. Katholisch heißt alles umfassen. Und nicht nur selbstsüchtig die eigenen Wünsche vor Gott hintragen. Jedes Gebet muss den katholischen Charakter tragen. Deswegen hat Jesus uns ja auch das Vaterunser gegeben, an dem wir abgleichen können, ob unser Beten noch katholisch und allumfassend ist oder nicht. Nämlich, dass sein Wille geschehe, dass er verherrlicht werde, dass sein Name verherrlicht werde und dass sein Reich komme. Das ist gemeint. Also Gebet als Dienst, wenn Sie also Ihre Stundengebete jeden Tag verrichten, ist das ein priesterlicher Dienst. Und wir können das Gebet nicht abkoppeln vom Opferdienst. Da kommt mir eine Geschichte in den Sinn von einem jüdischen Rabbi, der einmal gefragt wird, wirst du morgen das und das tun? Dann schaut er den Fragenden ganz entgeistert an und sagt, wie kannst du mich fragen, ob ich morgen das und das tun oder dort und dorthin gehen werde? Weißt du denn nicht, dass ich heute Abend das Gebet der Hingabe spreche? Und wenn ich dieses Gebet der Aufopferung spreche, dann neigt sich meine Seele über den Rand des Lebens. Wie kannst du dann sagen, ob ich morgen noch das und das tun soll? Er will damit sagen, Gebet ist restlose Hingabe an Gott. Und wenn Gott darüber verfügt, dieses Leben mir zu nehmen, dann weiß ich nicht, ob ich morgen noch leben werde. Sehr schön gesagt. Also Gebet als eine Form des Opfers, priesterlicher Dienst. Ich biete mich dir dar. Ich stelle mich vor dich hin und möchte mich ganz in deine Hand geben. Mach mit mir, was du willst. Zum priesterlichen Dienst gehört natürlich auch, wie das bei Jesus war, die Tora. Das heißt, die Verkündigung der Lehre der Wahrheit Gottes in die Welt hinein. Jesus hat die Tora gelehrt. Er hat ja auch in der Synagoge das Wort ergriffen und immer wieder hat er die Wahrheit den Menschen verkündet. Auch das ist priesterlicher Dienst. Und Sie merken schon an all diesen Dingen, die ich da jetzt so nenne, dass das nicht beschränkt ist auf das Amtspriestertum. Wir werden das heute Nachmittag noch zu bedenken haben, wenn wir über das allgemeine Priestertum des Volkes Gottes sprechen. Wir meinen immer priesterlich, das sei eben nur das Amt. Nein, die Kirche ist insgesamt priesterlich. Und das wird gerade deutlich daran, wie Jesus sein priesterliches Amt ausübt, eben nicht im liturgischen Rahmen. Wir haben das schon betrachtet. Er ist also nicht in hohen priesterlichen Gewändern durch die Lande geschritten und hat in hohen priesterlichen Gewändern seine Geburt in Bethlehem nicht begangen und auch sein Leiden am Kreuz nicht abgeschlossen in seinem Sterben. Da hat er keine Gewänder angehabt, da war er nackt, sowohl bei der Geburt wie auch beim Sterben. Und diese totale Nacktheit, Entblößung, Hingabe, Opfer, das ist das Eigentliche, was das Priesterliche ausmacht. Alle Liturgie hätte keinen Sinn, wenn es nicht zum Lebensvollzug würde, im Priesterlichen hingegeben sein an Gott. Noch einmal zurück. Wenn Christus nicht wirklich Gott wäre und Mensch, dann wäre die ganze sakramentale Ordnung nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern aufgehoben. Dann hätte die Kirche auch keinen Sinn. Dann wäre die Kirche nichts anderes als ein Verein. Und man muss sagen, viele Menschen betrachten die Kirche nicht mehr sakramental, sondern nur noch instrumental. Sie ist ein Verein, der etwas in dieser Welt bewirken kann. Ich erinnere mich, wenn ich früher unter großen Schwierigkeiten im kleinen Grenzverkehr von Kassel nach Heiligenstadt gefahren bin und den Kontakt mit aufrechtzuerhalten versuchte zwischen West und Ost und auch öfters dort Vorträge gehalten habe und so. Und wenn ich an die Grenze kam, dann guckten mich dann die Grenzfopos an. So, Sie sind katholischer Priester. Naja, also die katholische Kirche, die macht ja schon viel Gutes. Die hat ja Altenheime bei uns und Behindertenheime und das ist schon eine anerkennenswerte Sache. Na immerhin, das haben die Kommunisten dem noch abgewonnen, dass die Kirche sich sozial eingesetzt hat als Verein, als Wohltätigkeitsverein. Aber mehr wäre die Kirche nicht, wenn sie nicht von der Gottheit Christi getragen wäre als Sakrament. Sie ist ein Sakrament der Heiligung, der Erlösung. Und deswegen sind alle Sakramente ohne die Kirche gar nicht denkbar. Manche denken immer, die Kirche kann man verzichten, aber die Taufe will ich trotzdem noch haben oder irgendwie. Ja, die Kirche wäre nur ein Verein, die Taufe wäre eben nur ein reiner Aufnahmeritus,
mit einem gewissen Zeremoniell, aber nichts anderes als ein Aufnahmeritus, den man also aktenkundig machen kann. Und deswegen kann ich auch aus der Kirche austreten, wenn ich da mich kundtue, wo das dann eingetragen ist, beim Amtsgericht oder beim Standesamt oder irgendwo. So sehen das manche Leute. Die Eucharistie wäre eine bloße Erinnerung an eine wunderschöne Geste, die Jesus, Sie wissen ja, dass das heute auch im Kommunionunterricht oft so vermittelt wird, in der Geste der Teilung gemacht hat. Er nimmt das Brot und teilt es aus. Und es ist eine wunderbare Geste. Und viele erklären natürlich auch das ganze Brotwunder, wenn Jesus die Hunderte da gesättigt hat, damit, dass er eigentlich nur mit einem gewissen psychologischen Trick die Herzen der Menschen so in die Richtung gebracht hat, dass sie alle, was sie hatten, ausgepackt und dann geteilt haben. Und siehe da, und alle wurden satt. Also, wir müssen miteinander teilen und dann ist Eucharistie vollgültig unter uns gegenwärtig. Das wäre schön, aber ist doch etwas ganz Banales und Primitives. Nein, es geht darum, Jesus ist unter uns anwesend, als derjenige, der sich uns mitteilt im Brot des Lebens, der uns wirklich das Elixier des Lebens reicht, das bleibend ist bis in die Ewigkeit. Oder der Priester, was wäre der Priester selbst als Amtspriester ohne diese sakramentale Wirklichkeit? Er wäre ein reiner Kirchenfunktionär. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über den Priester im ganz engen Sinne als Amtspriester sprechen. Ja, was ist der Priester? Natürlich nichts anderes als eine Art Gemeindeleiter, der ein Theologiestudium hat und gewisse Funktionen ausübt. Warum kann das nicht eine Gemeindereferentin auch tun? Oder ein Verheirateter, der eben dieselbe Kenntnis hat oder ein gutes Händchen hat für die Menschen, der vielleicht viel besser Kranken Trost zusprechen kann als ein Theologe, der manchmal viel zu verkopft ist. Aber das Priesteramt als Sakrament ist ja etwas völlig anderes. Ist wirklich die Gegenwärtigsetzung Christi in dieser Welt und in seiner Kirche. Oder die Beichte. Was wäre die Beichte, wenn nicht dieses Wort im Raum stünde, das wir zu Anfang betrachtet haben? Deine Sünden sind dir vergeben mit aller Vollmacht. Wenn Jesus nicht handeln würde, was wäre die Beichte? Ein therapeutisches Gespräch. Es ist entlastend, sich mal aussprechen zu können, in Gegenwart eines Menschen, der so viel Verständnis hat für mich. Ist ja wunderbar, aber das ist nicht der Sinn der Beichte. Der Sinn der Beichte ist, seine Sünden bekennen und vorzeigen, und dann darf ich erfahren, wie Jesus mich heilt und mir die Sünden vergibt. Er ist es, der handelt. Ich sagte schon, wenn der Priester die Stola trägt, so sage ich den Kindern immer, die Stola ist ein Zeichen, jetzt handelt Christus. Jetzt ist Christus unter uns gegenwärtig. Deswegen ist dieses Bekenntnis des heiligen Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nicht irgendein belangloses Wort, sondern die Lebensfrage und Überlebensfrage der Kirche. Glaube ich das mit allen Konsequenzen, dass die Kirche eben nicht eine Organisation ist und Christus nicht ein bloßer Mensch, sondern dass Christus Gott ist und die Kirche ein Organismus. Ein Organismus, das heißt der Leib Christi, der betastbar ist, die Stimme Christi, die hörbar ist. Wer euch hört, hört mich. Und wenn Johannes, der Evangelist, einmal schreibt, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gehört haben mit unseren Ohren, was wir betastet haben mit unseren Händen vom Wort des Lebens, also von Christus, das verkündigen wir euch, dann muss man das heute von der Kirche genauso sagen. Immer noch ist Christus in der Kirche hörbar, sehbar, betastbar. Also Christus zum Anfassen, so könnte man das etwas modern und salopp sagen. Es ist interessant, dass der Begründer der Tschechoslowakischen Republik, Thomas Masaryk, der 1937 verstorben ist, der vom
Katholizismus zur Union der böhmischen Brüder konvertiert ist, Christus nicht mehr als Sohn Gottes, sondern nur noch als eine Art Prophet und vollkommenen Menschen bekannt hat. Eben nur ein Mensch. Die Begründung dieses Herrn Masaryk ist folgende: Wenn er Gott wäre, dann wäre es nur logisch, dass der Bischof von Rom die Unfehlbarkeit besäße. Er will damit sagen, mit allen Konsequenzen, die Menschwerdung Gottes ernst genommen und dann fortgesetzt in seiner Kirche betrachtet, kann nur dazu führen, dass der Papst die Stimme, die lebendige, hörbare Stimme Christi ist und dass die im Priestertum der Kirche überall gegenwärtig gesetzt wird. Das kann ich nicht annehmen. Nicht, weil er nicht glauben will, sondern weil er sich nicht unterwerfen will. Und beides ist ungefähr dasselbe. Das heißt, es ist im Grunde nicht der mangelnde Intellekt der Menschen, sondern es ist der Stolz, der sich nicht beugen will. Und deswegen meine ich, sollte man dieses Wort noch einmal sich zu Herzen gehen lassen. Wenn Gott sich so gebeugt hat, warum sollen wir uns nicht beugen? Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd. Alles anbetet und schweiget. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.